Wir konnten uns dadurch auf dieses Thema Jüngerschaft recht gut konzentrieren. Wir wurden nicht durch andere Dinge abgelenkt. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie ihr daheim diese Videos, die ihr gekriegt habt und die Online-Gottesdienste, wie es euch damit gegangen ist. Aber wir haben gemerkt, dieses Thema Jüngerschaft konnte dadurch ein bisschen mehr sickern bei uns und mehr bewegen. Wir haben dann auch in unserem Hauskreis angefangen, diese Themen aufzugreifen, haben uns die Predigt von der Veronika zum Thema die Bibel, mein Schatz, nochmal angehört, darüber gesprochen. Aus dem ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir würden gern mal ein Buch aus der Bibel gemeinsam studieren. Da haben wir uns dann die Babsi zu Hilfe geholt, haben den Titus studiert und sind da in die Tiefe gegangen. Und wieder daraus hat sich ergeben, dass jemand im Hauskreis erzählt hat, hey, wie bin ich eigentlich zu Gott gekommen? Wie bin ich ein Kind Gottes geworden? Und so ist eines zum anderen gekommen in unserem Hauskreis. Und das war eigentlich eine wunderbare Geschichte, ja, weil wir da gemeinsam so eingetaucht sind in diese Themen und eigentlich sehr viel rausgeholt haben miteinander. Die Frage, wie werde ich Kind Gottes, das ist auch mein heutiges Thema. Ich glaube, ein paar Dinge auf diesem Weg in die Kindschaft Gottes hinein sind unverrückbar. Ja. Da gibt es ein paar Punkte, die sind fix, ja, wenn man Kind Gottes wird oder werden möchte. Die gelten für jeden, aber natürlich ist jede Reise als Kind Gottes für jeden irgendwie anders und persönlich. Aber auf diese Punkte, die so für jeden gelten, möchte ich ein bisschen eingehen und dann werden wir es noch spicken mit einer ganz persönlichen Geschichte. Also die Frage, wie geht das, dass wir Gottes Kinder werden und wie leben wir auch als Kinder Gottes? Wie schaut das aus für uns? Mein erster Punkt, was das betrifft, ist, dass es eine gewisse Offenheit braucht, eine gewisse Suche, damit das überhaupt was werden kann, damit wir Gottes Kind werden können. Ja, sonst funktioniert das nicht. Und am Beginn unserer Predigtserie haben wir gesprochen über das Thema Offenbarung. Da gibt es diese allgemeine Offenbarung, wie Gott sich zeigt in der Schöpfung zum Beispiel. Ja, oder wie er uns auf ganz natürliche Art und Weise durch unser Umfeld, durch die Umwelt, durch verschiedenste Dinge zeigt, wow, ich bin groß, ich bin da, ich bin wirklich echt, mich gibt es wirklich. Ja. Und dann gibt es natürlich diese persönliche Offenbarung, wie Gott einfach in unser Leben reinspricht, uns Dinge offenbart, die uns mal staunen lassen. Weil nur er die kennt und uns, weil er uns so gut kennt, ja, dass er da reinspricht und plötzlich was passiert, was uns auf ihn hinweist. Wo wir merken, wow, Gott ist wirklich echt, ja, ihn gibt es wirklich. Und diese Offenbarung kann aber nur wirklich gelingen, wenn wir selber offen und empfänglich dafür sind, oder? Wenn unser Geist aufgeschlossen ist und wach ist dafür, sensibel ist dafür und auf der Suche ist nach etwas mehr als das, was wir sehen, was wir in dieser Welt erleben, was uns dieses irdische Leben zu bieten hat, ein Stück weit, ja? Wenn wir suchen nach diesem Meer, wenn wir spüren, da muss es noch was Größeres geben oder jemand Größeren geben. Und diese Offenbarung von Gott, die kann dann vollends gelingen, wenn wir bewusst oder unbewusst vielleicht sogar eine Tür für Gott öffnen. Das schaut auch bei jedem anders aus. Und es ist auch so, dass Gott diese Tür nie einrennen wird, sondern er wartet immer, bis wir sie öffnen. Ja? Und wie geht das? Es geht eben durch diese Offenheit, indem wir uns auf den Weg machen, uns erkundigen vielleicht bei Menschen, wie sie das sehen, wer Gott für sie ist zum Beispiel, wie sie ihn erleben. Indem wir neugierig sind, Dinge auch prüfen, die wir hören oder gelernt haben. Indem wir Fragen stellen und einfach drüber nachdenken, was wir da hören. Indem wir auch zuhören einfach mal. Und dann auch vielleicht, indem wir Dinge erleben. Ja, also all diese Sachen wirken zusammen. Und irgendwann stehen wir dann vor dieser Tür und öffnen sie. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht von Jesus at the door. Das kennt ihr, glaube ich, alle, oder? Sagt euch das allen was? Das ist genau das, ja. Und wir haben ja einen dreieinigen Gott, ja. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wer steht vor dieser Tür? Gott Sohn steht da vor dieser Tür, wenn wir sie aufmachen. Und er klopft natürlich, ja, er klopft schon an, ja, durch all diese Dinge, die er uns zeigt, offenbart, durch Menschen, durch Situationen, durch alles Mögliche. Aber dieser Gottsohn steht dann vor der Tür und begegnet uns. Und ich habe da ein paar wunderschöne Bibelstellen gefunden im Johannes. Lese ich euch zwei vor, Johannes 14. Einmal der Vers 6. Jesus, Gottsohn, ist derjenige, der uns zum Vater hinführt. Da steht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist eine recht klare Aussage. Zum Vater kommen wir nur durch Gottsohn, durch Jesus. Der zweite Vers ist Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also Jesus ist derjenige, der den Vater für uns sichtbar macht und greifbar macht, erlebbar macht ein Stück weit. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und unser Weg hinein in diese Kindschaft ist also Jesus und dass wir ihm die Tür öffnen und ihn an uns ranlassen, in unser Herz hineinlassen oder uns irgendwie mal berühren lassen von ihm, wie man das auch ausschaut für den Einzelnen dann. Und ich kenne jemanden, der hat das gemacht und es ist lustig, weil ich habe das Datum, an dem ich für Jesus die Tür aufgemacht habe und gesagt habe, ja, komm rein, das Datum habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß nur ungefähr, ich weiß das Jahr und ich weiß ungefähr wann. Die Claudia war damals dabei übrigens, beim Hauskreis, ja. Aber ich weiß das Datum nicht mehr. Aber ich weiß ein Datum, das steht in meinem Kalender, ja. Und das ist das Datum von der Carina. Magst du mal vorkommen zu mir? Und ich habe mir gedacht, vielleicht mag uns die Carina heute mal erzählen, wie das für sie so war, weil es dann sehr anschaulich wird. Und weil viele von euch die Geschichte von ihr noch nicht mal kennen. Und es war Anfang September, der Thielke hat ein Mikro für dich, es war Anfang September 2018. Da habe ich der Carina eine Frage gestellt und sie hat mit Ja darauf geantwortet, aber zu dem kommen wir später noch. Ich hätte gern die Carina jetzt mal gefragt, was vor diesem September 2018 ihre Suche war, wie war dein Weg? Wo hast du gesucht und was hast du gefunden?
Okay, mal schauen. Funktioniert es schon? Ja. Also gesucht habe ich gefühlt schon mein ganzes Leben. Als Kind irgendwie schon. Ich war sehr feinfühlig und habe irgendwie gespürt, da gibt es mehr als das, was man sieht. Und habe mich eigentlich immer wieder gefürchtet. So bestimmten Orten oder so. Und ja, also ich bin nicht christlich erzogen worden. Meine Mama ist zwar auch eine eingeschriebene evangelische, aber hat es nicht wirklich praktiziert. Und so habe ich halt ein bisschen was im Religionsunterricht mitgekriegt. Das hat mich schon interessiert. besonders meine Volksschule, also in der Volksschule hat es eine Religionslehrerin gegeben, die war irgendwie gut. Aber das hat sich dann verlaufen, sehr stark. Und ich habe dann als junge Erwachsene mit diesen ganzen Phänomenen, mit denen ich nicht umgehen habe können, habe dann eine Freundin gehabt und die hat da eine Energetikerin gekannt und da ist dann eigentlich losgegangen mit dem Kontakt mit der geistigen Welt. Die hat mir immer wieder Sachen gesagt und so und ich war wahnsinnig fasziniert und ich habe mir gedacht, ja, ich will das auch und so. Dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Das ist so eine New Age-Geschichte, das heißt Gespräche mit Gott. Da steht viel Wahres drinnen, aber es ist halt trotzdem, das Eigentliche ist noch verdreht. Aber es hat mich extrem angesprochen und ich habe so diese Sehnsucht gehabt ich habe es immer genannt, diese Essenz. Ja? Ich habe immer gehofft, es gibt irgendwie so übergeordnet von allen Religionen so diese eine Essenz, die wirklich gilt und so. Ja, das ist dann immer weitergegangen. In der Kunsttherapie-Ausbildung haben wir auch über die Mystiker gesprochen und alles Mögliche. Und Schamanismus ist dann dazu gekommen und Mit einer Klangschamanin sozusagen, da wo wir halt auch so Orte besungen haben, aber mit Schlagworten wie allumfassende Liebe und so weiter. Also alles gut und schön, aber Jesus war einfach nicht dabei. Und ich habe das auch nicht wirklich verstanden, warum das notwendig ist. Ja? Ich habe es nicht, ja, für mich war das halt irgendwie auch gut, aber nicht das Richtige und nicht das Wahre. Und irgendwann sind wir dann umgezogen und dann haben wir halt die Reischingers kennengelernt. Und die Margit war, habe ich halt gemerkt, ja, die ist da auch total sensibel und also, dass sie Christin ist, das war für mich total in Ordnung. Und immer wieder haben wir dann halt so geredet und ich habe dann halt auch teilweise provokante Fragen gestellt, weil ich das nicht verstanden habe, warum gerade Jesus, ja. Ich habe immer versucht, ich weiß nicht, wie soll ich ihn sagen? Ich weiß gar nicht genau, was ich versucht habe, aber ich wollte irgendwie eine Einigkeit erzielen, aber ich wollte diese Entscheidung nicht. Weil mir jetzt beim Lesen des Wortes Entscheidung ist mir vor, also habe ich jetzt gecheckt, dass in diesem Wort ja auch Scheidung drinnen steht. Ja? Und ich wollte mich eigentlich nicht scheiden von dem, was ich alles mir erarbeitet habe. Ja? Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass in diesem esoterischen Gedankengut du immer selbst im Mittelpunkt stehst und du sozusagen da wird immer davon gesprochen, dass du manifestierst, also das, was du proklamierst und woran du denkst und visionierst und so weiter, dass das dann auch alles eintritt und so weiter. Aber wenn dann einmal was nicht so glatt rennt, dann hast du das ständig das Gefühl, ja, jetzt bist du aber an dem schuld halt auch irgendwie. Ja. Und den Teufel gibt es nicht. Also das ist ein Märchen. Ja. Das war für mich auch ganz schwierig irgendwie da. Die Magie tritt vom Teufel und der Feind. Und immer, ja, ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich habe halt immer das zurückgeführt auf meine Unfähigkeit. Ja. Oder ich bin noch nicht bewusst genug. Oder ich habe noch nicht nur dann und so. Und ich war halt, ohne dass ich es gewusst habe, ständig im Stress. Genau, da wird gesucht und wirklich ganz viel Verschiedenes ausprobiert und es hat wirklich, es hat gute Momente gegeben, es hat schon heilige Momente für mich ergeben und es war immer so, vor allem, wenn ich auch in Gemeinschaft war mit irgendwelchen Menschen, die halt, was die, wenn du zum Beispiel eben gemeinsam musizierst oder tanzt oder so, gerade in diesen künstlerischen Bereichen, wo du dann in so eine Verschmelzungsgeschichte reinkommst, ja, da gibt es schon Momente und da gibt es schon Gemeinschaft und also es kann schon sehr intensiv so auch sein und es war immer so ein High nach jedem Seminar oder sonstigen Dingen und dann habe ich gedacht, so und jetzt habe ich den Zipfel endlich erwischt und dann ist es immer wieder abwärts gegangen, ich habe es nicht verstanden. Ja.
Genau, aber irgendwo, also Jesus ist dann schon immer wieder mal aufgetaucht, oder?
Ja. Ich habe dann mir ist dann ein Buch in die Hände gefallen, mehr oder weniger. Das heißt Ein Kurs in Wundern. Das ist sozusagen ein gechanneltes Buch von irgendjemandem, der halt auch gemeint hat, dass das jetzt Jesus ist, der da durch ihn spricht. Und da sind halt die ganzen New Age-Gedanken drinnen. Und es ist ein Arbeitsbuch und es ist sehr spannend und es ist sehr interessant. Und ich habe es dann später verbrannt, also ich kann nicht einmal mehr nachschauen, was jetzt der Unterschied ist. Ich habe es einfach down geschmissen. Ja. Es war schweineteuer, aber egal. Ja, also das, ja.
Genau, also irgendwann taucht dann Jesus auf, ja. Oft einmal. Ja?
Also schon viel durch euch, muss ich sagen. Mhm. Also obwohl ich dazu sagen muss, das Beste, was war, ist, dass sie mir nicht meine Ausdrucksweise nicht am Arsch gegangen ist damit. Ja? Also sie haben mich total in Ruhe lassen mit dem und auch den Harald. Sondern immer nur wirklich, wenn ich Fragen gestellt habe, dann ist was gekommen. Ja? Mhm. Also sonst. Und ja, genau. Also es war für mich, Gott war für mich klar, dass es Gott gibt. Ja? Es war für mich klar, dass es eine geistige Welt gibt, ja, dass es so Wesen gibt. Das war für mich auch klar. Ich habe schon auch daran geglaubt, dass es Jesus gegeben hat, aber dass man eine Beziehung mit Jesus haben kann, das hat mir keiner erzählt. Also das habe ich so nicht erfahren. Das war nicht greifbar in meinem Umfeld. Ja. Der Feind hat schon geschaut, jahrelang, dass ich es nicht checke. Mhm.
Genau, ich habe die Carina dann sogar mitgenommen zu einem Heilungsseminar vom Reinhard Rehberg. Das war dann so ein Punkt, wo es einfach zu viel war. Ja? Also für die Carina war es zu viel, weil das natürlich mega intensiv war und da ging es wirklich ans Eingemachte, kann man sagen. Ja? Und ich habe dann, das war kurz bevor ich mit meiner Familie nach Südamerika gefahren bin, ich bin dann 2 Monate weg gewesen und ich habe, das war so für mich der Punkt, okay, ich muss das jetzt in Gottes Hand abgeben, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, wo Gott sich dann zeigt und wirken kann, ja. Weil ich habe gemerkt, hey, ich kann das nicht machen und ich kann und will die Carina auch zu nichts überreden, ja. Oder sie in irgendwas reinzwingen, ja. Wenn, dann muss Gott das jetzt machen, ja. Und ich war dann weg und die Carina war daheim, ja. Und ich habe das wirklich abgegeben, ja, und ich habe gemerkt, okay, sie ist überfordert auch, ja, und das will ich ja nicht, ja, ich will sie ja nicht völlig überfordern mit dem, was ich glaube und ihr da irgendwie was auftischen, was sie nicht nehmen kann. Und das war auch gut so, ja, dieses Abgeben. Und Gott hat seine Wege gefunden, ja, weil irgendwie hat dann Jesus über esoterische Bücher angeklopft, ja, und über esoterische Leute angeklopft, ja, es braucht mich nicht dafür. Und es braucht es im Leben von anderen Leuten auch nicht. Uns zwingend, ja. Es ist gut, wenn wir da sind und Fragen beantworten, aber es braucht nicht zwingend so sein, dass wir da jetzt alles machen. Jedenfalls irgendwann kommt Jesus daher, ja. Und früher oder später kommt dann dieser Moment der Entscheidung, ja. Früher oder später, ja. Natürlich auch nur, wenn man es will, ja. Man kann es auch natürlich zur Seite schieben, verdrängen, was weiß ich alles, oder einfach nicht wollen. Ist ja natürlich alles möglich und auch legitim, ja. Aber wenn man offen ist, so wie es die Carina war und so wie es ja viele Menschen sind, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man weiß, okay, jetzt wird es ernst irgendwie. Ja? Es ist wie wenn man heiratet. Irgendwann wird es ernst und muss man sich entscheiden. Ja? Und da ist es ähnlich irgendwie. Und die Carina hat das vorher auch so schön gesagt, es geht nicht nur darum, dass man glaubt, dass Jesus gelebt hat und dass das irgendwie wahr ist, ja, sondern dass man das für sich ganz persönlich glaubt und annimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Was glaubt man dann? Also wenn man Jesus annimmt und einlädt in sein Leben, was glaubt man da? Ja? Man glaubt erstens, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das ist mal so der Kernpunkt und der Kernglaube, sage ich einmal. Ja? Für meine Sünden, das heißt für das, was ich verbockt habe, ja? Zielverfehlungen. Wo ich einfach am Ziel gewaltig vorbeigeschossen habe. Oder auch ein bisschen vorbeigeschossen habe. Ja? Die großen und die kleinen Dinge im Leben, wo wir es einfach nicht geschafft haben. Was heißt das noch? Dass uns bewusst wird, dass wir aus purer Gnade und purer Liebe erlöst sind. Ja? Nicht, weil wir irgendeine Leistung erbringen oder eine Gegenleistung bringen, sondern aus purer Gnade und Liebe. Und dadurch hat er mich von der, ich habe es aufgeschrieben als die Pein meiner Verfehlungen, ja. Ihr kennt das, oder? Wenn man von Sünde redet, dann ist das so eine Pein oft, ja. Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Selbstvorwürfe, Unvergebenheit. Das kann einen so quälen, oder? Das kann dich fertig machen, ja. Und dafür ist Jesus gestorben, und zwar for free, ja. Er hat es einfach für uns gemacht als Geschenk. Was gehört noch dazu, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wir mit ihm? Ja, das gehört zu diesem Paket dazu, zu diesem Geschenk dazu, dass wir mit ihm auferstehen und dass er das alles voll und ganz getragen und bezahlt hat. Ja. Und was passiert dann? Dann wird dieses irdische Leben, das geht dann nicht irgendwann zu Ende und das war's, ja, sondern dieses irdische Leben wird der Beginn für was ganz anderes, was viel Größeres und Herrlicheres, ja, nämlich ein Leben in Gottes Herrlichkeit und Gegenwart, in Ewigkeit, ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das können wir uns ja eh nicht vorstellen, aber wir freuen uns drauf, oder?
Ich würde da gerne noch kurz was einwerfen, und zwar, also in der Esoterik, ich habe ja geglaubt, dass wir mehrere Male leben. Das war so das Ding. Also, aber das ist auch immer mit Leistung. Dann gibt es ja dieses Karma und dieses Ganze. Also es ist immer nur mit Stress verbunden. Aber ich habe es nicht als Stress empfunden in der Zeit, sondern ich habe mir gedacht, ich habe jedes Mal eine neue Chance und habe das schon als großzügig erfahren irgendwo. Ja? Weil das aus ist, habe ich nicht geglaubt. Also das war, irgendwie war mir klar. Und da gibt es ja alles Mögliche, da gibt es ja Rückführungen und Bababi und Bababo, alles Mögliche. Kann man, die ganze Orge Sachen kann man sich da begeben. Ja. Man habe ich so nicht wirklich gemacht. Hier und da hat man irgendwer irgendwas so durchgesagt. Aber ja.
Genau. Magst du kurz erzählen, wie es dann zu dieser Entscheidung gekommen ist, was da passiert ist?
Ja. Also es war im August, da war ich in Tirol bei meiner Schwester. Und meine Schwester ist nach wie vor in dieser, im New Age-Denken drinnen. Und ich weiß nicht mehr, warum ich da jetzt gerade auf YouTube geschaut habe, aber da war eine Frau, die heißt Baha Ilmaz. Und die habe ich noch nie gehört gehabt. Und die Eva gesagt, ja, die ist cool und so. Und habe ich da reingeschaut. Und dann nimmt die Stellung zu einer anderen New Age-Dame, zu einem Engelmedium, die von Engeln, von ihrem Bekanntheitsgrad da jetzt runter ist und sich jetzt als Christin geoutet hat irgendwie. Die hat da diese 180-Grad-Wendung gemacht und dann haben wir gedacht, Moment, das ist jetzt aber interessant, wieso jemand, der so groß ist, ja, wieso wird der Christ? Und das habe ich mir dann angeschaut. Und das hat mich total durcheinander gehaut. Ich dachte, naja, okay. Und dann bin ich auf die Homepage von der Doreen Virtue gegangen. Und da war ein Buch von ihr, sie hat ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben, for free, zum Runterladen. Und das heißt The Joy of Jesus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, The Joy of Jesus, das hat mich so angesprochen, weil ich das Gefühl gehabt habe, also diese Freude, was ich da so spüren habe können, die habe ich nicht in meinem Leben. Irgendwas, diese Freude fällt mir. Warum nennt sie dieser der Titel, der hat mich gefesselt. Und ich habe das dann einmal überflogen und die hat meine Sprache gesprochen, diese Frau. Die hat meine Sprache gesprochen, diese ganzen Ausdrücke verwendet, die in der ganzen Szene, sage ich jetzt einmal, gang und gäbe ist. Und er hat aber trotzdem irgendwie können die Brücke schlagen, dass ich diesen Shift irgendwie hinkriegt habe. Aber ich war total verwirrt. Ich war wirklich total verwirrt. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt brauche ich die Margit, weil das packe ich überhaupt nicht mehr. Dann habe ich das geschickt, habe gesagt, bitte liest das durch. Margit, die spricht meine Sprache. Jetzt kannst du mich jetzt wenigstens ein bisschen besser verstehen. Ah, ja. Also es war wirklich wie eine Übersetzung und sie hat dann auch wirklich können mich mit dieser Sprache abholen und dann sind wir im Jugendraum gesessen, weil da habe ich mir immer wieder mal so meine Auszeiten genommen und da haben wir uns immer wieder zusammengesetzt, weil ich habe einfach Ruhe gebraucht von der Familie und so. Und dann ist sie immer konkreter geworden und dann hat sie gesagt, es geht um eine Entscheidung, die du triffst. Und ich habe mir gedacht, wie, was, Entscheidung? Also irgendwie, ja, die Doreen und die mit ihrer Vision, die hat nämlich Jesus gesehen in einer Vision, die war nämlich mitten in der Kirche und dann waren auf einmal alle Leute weg und dann sieht sie ihn. Und dann war sie total, sie hat gesagt, I fell in love with him, hat sie gesagt, also Hals über Kopf. Das ist wie Liebe auf den ersten Blick, sie war auch schon Notraum, aber das war so dann für sie das letzte Ding, dass sie ihn gesehen hat, er ist ihr erschienen. Man, das wollte ich nicht unbedingt, das war mir irgendwie zu steil, aber wie gesagt, eben die Margit hat mir das mit dieser Entscheidung irgendwie so näher gebracht und irgendwie, und das weiß ich noch, ich habe gezögert, das war schon so ein Kampf, ja. Und die Margit hat gesagt, du brauchst nur sagen, ja, ich will ein Kind Gottes sein, das reicht. Ich sage, was, das reicht? Ich sage, ja, das reicht. Na gut. Und dann wollte sie schon gehen und beim Rausgehen habe ich gesagt, Margit, warte, ich will ein Kind Gottes sein. Und das war es dann. Und dann war aber nichts Spektakuläres und das hat mich irgendwie auch gewundert. Und ich dachte, okay, so. Das soll es jetzt gewesen sein. Aber dann hat es erst angefangen.
Genau, dann hat es angefangen. Da werden wir dann noch ein bisschen mehr dazu hören. Genau, aber das ist der Beginn. Kind Gottes zu sein. Ja? Ja, ich will Kind Gottes sein. Ja? Es ist eigentlich ein kurzer, schmerzloser Satz. Ja? Aber was es bedeutet, und ihr seht es ja an der Carina, was es bedeuten kann, dieser Weg dahin, ja, das ist schon oft gewaltig. Ja? Also das ist ein Weg und der ist bei jedem halt anders. Ja? Aber irgendwann ist man dann da und dann fängt es an, Kind, was passiert, was, wie ist man Kind Gottes, ja? Was erlebt man da, was verändert sich da? Ja? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, ja, da gibt es natürlich auch noch viel mehr, aber ich habe ein paar Dinge mir aufgeschrieben, was verändert sich da? Ich habe mir aufgeschrieben, wir kriegen ein neues Bewusstsein. Du bist Kind Gottes aus Gnade mit hundertprozentiger Annahme und Liebe und Vergebung. Und das ist was, was uns die Menschen in der Welt und die Welt selber nicht geben und bieten können. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Da gibt es eine schöne Bibelstelle im Epheser 1, Vers 5. Aus Liebe zu uns hat er beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Das fasst eigentlich wunderschön zusammen. Ja. Seine eigenen Kinder, also wie leibliche Kinder. Und leibliche Kinder oder auch Adoptivkinder, die haben ja auch gewisse Rechte. Ja? Da ist viel damit verbunden. Wenn ich Kind bin, dann habe ich Rechte. Dann habe ich ein bestimmtes Umfeld. Dann ist das was ganz Besonderes. Was bedeutet Kindschaft noch? Es bedeutet, dass Jesus unser Vorbild ist. Dass wir ihm folgen und nacheifern. Ich habe nacheifern hergeschrieben, ja. Weil wir uns anschauen können, wie hat er seine Vaterbeziehung gelebt. In Johannes 5,19 steht, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt, Jesus hat uns irgendwie diese perfekte Kindschaft vorgelebt, oder? Er war total ausgerichtet auf Gott. Und wir können eigentlich kein besseres Vorbild finden. Ja. Er war so ausgerichtet, so fokussiert. Er hat immer gefragt, was willst du, Gott? Ja? Was willst du, Vater? Und wenn, er hat immer den Vater auch gesucht, hat sich Zeit genommen, ja, all diese Dinge. Ja. Also er hat sich da richtig, so richtig fokussiert und ausgerichtet nach dem Vater. Was bedeutet Kindschaft noch, Gottes Kind zu sein? Es heißt, dass wir den Heiligen Geist als unseren Ratgeber und Begleiter haben. Römer 8,14 und die folgenden Verse sagt das hier. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Was ich vorher gesagt habe, Sklaverei, damit meinen sie Unvergebenheit, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, all diese Dinge, ja. Also nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, also eine Gewissheit. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Also das beschreibt wunderbar diese Kindschaft, ja, dass wir ein Erbe haben und dass wir genau wie Jesus in diese Kindschaft immer mehr reinwachsen können, ja, und wirklich sagen können, aber Vater, ja, Gott ist nicht nur Jesu, für Jesus ein Vater, sondern er ist unser Vater für jeden Einzelnen von uns. Was gehört noch dazu? Für mich gehört auch dazu, dass diese Offenheit und diese Suche und diese Neugier, die ja vor der Entscheidung ganz stark da ist normalerweise oder oft einmal, dass die nie aufhört. Sie führt uns hin zu Jesus, sie führt uns hin zu dieser Entscheidung, aber sie führt uns auch immer weiter in der Kindschaft, finde ich. Ja. Dass wir offen bleiben und neugierig bleiben, dass unser Geist wach ist für das, was Gott zu uns sagen will und mit uns erleben will auch, ja, weil Gott will ja als Vater Dinge mit uns erleben, so wie sein irdischer Vater auch in der Regel will, ja, wenn die Beziehung passt. Ja. Und natürlich gibt es auch da verschiedene Phasen, ja, also ich habe so ein bisschen nachgedacht, wie ist das mit meiner Gottesbeziehung gewesen, da hat es schon verschiedene Phasen auch gegeben, ja, es hat eine Phase gegeben, da habe ich das Gefühl gehabt, Gott ist hinter einer Glaswand und ich komme nicht durch, ja. Und das hat man im irdischen Leben auch, ja. Da gibt es die Teenagerjahre, wo man das Gefühl hat, die Eltern sind ja nur bescheiden, ja, und nicht so leiwand, ja. Und dann gibt es vielleicht die Jahre, also ich habe das auch gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, naja, ich weiß eh das alles besser als meine Eltern, ja, solche Sachen, ja. Aber jetzt bin ich wieder in einer Phase, wo ich mir denke, wow, die Erfahrungen meiner Eltern sind so wertvoll. Oder die Erfahrungen meiner Großmutter, die Gott sei Dank noch lebt. Ja? Was die alles erlebt hat und an Weisheit gesammelt hat. Und so ähnlich ist es mit Gott auch. Wir haben unsere Phasen mit ihm. Ja? Aber ich finde, es ist gut, wenn wir uns diese Offenheit und dieses Wachsein im Geist bewahren. Weil Gott uns einfach immer weiter begleiten will und uns immer wieder neue Dinge auch zeigen und offenbaren will. Da gibt es auch einen schönen Vers. Ich bombardiere euch ein bisschen mit Versen, aber die passen einfach so wunderschön dazu. Ich kann sie euch auch schicken, wenn ihr wollt. Römer 8, 29. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, also unser ganzes Wesen, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Ja? Also ich finde, Kindschaft bedeutet auch eine Veränderung, einen Prozess, eine Umgestaltung oder man könnte es vielleicht auch sagen, eine Erziehung. Ja? So wie wir es als Kinder auch erleben, dass wir eine Erziehung brauchen, damit es gut geht im Leben, braucht man das auch von Gott ein Stück weit, dass er uns erzieht. Und das ist oft unangenehm oder kann unangenehm sein. Ja? Also macht manchmal nicht so viel Spaß. Und ich merke es auch mit der Anna, auch das macht oft nicht so viel Spaß. Ja? Aber es ist wichtig, weil ich ihr einfach Dinge mitgeben will. Und weil ich will, dass sie diese Dinge lernt und weil ich am Ende weiß, es wird gut für sie sein. Auch wenn sie es nicht leiwand findet ab und zu mal. Ja? Wolltest du noch was sagen dazu? Mhm.
Mir ist jetzt irgendwie noch aufgefallen, das, was ich vorher mir nicht vorstellen konnte, also ich konnte Gott nicht als Person wahrnehmen. Für mich war Gott die Schöpfung, das, was wir hier sehen, und eine Energie. Also die Energie eben, die das halt schon alles vielleicht irgendwann einmal gestaltet hat. Aber Gott als Vater, auch wenn ich das als Kind immer wieder gehört habe, das war für mich nicht möglich. Genau, was wollte ich da noch sagen? Genau, und dann in diese Kindschaft einzusteigen, war für mich auch sehr sonderbar. Und vor allem, womit ich mir schwer dann habe, war diese Haltung der Anbetung. Also das war eines der schwierigsten Dinge, weil du im esoterischen Gedankengut sowas selbst wie ein Schöpfer auch bist, der sich ja sozusagen seine Realität manifestiert, indem wir denkt und so weiter. Und aus dem auszusteigen, ich habe natürlich vom Kopf her gewusst, dass das eine unglaubliche Erleichterung sein muss, aber es hat wahnsinnig lang gedauert, bis ich da überhaupt ansatzweise das spüren habe können, mich da fallen zu lassen. Und wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, wie das geht, Kind zu sein. Also es wird dann ja so abtrainiert dann und vor allem, wenn man dann selber Eltern wird und du musst irgendwie alles checken, du musst alles in der Hand haben. Ich meine, ich habe schon gewusst, da gibt es irgendwen und ich habe halt irgendwelche Engel gebeten, dass mir helfen. Ja? Aber was ich nicht gewusst habe, ist eben, dass in dieser geistigen Welt halt diese ganzen Wesen halt eigentlich dunkel oder sehr viele dunkel sind. Und wenn du nicht Jesus an deiner Seite hast, wo du sagst, ich gehöre ihm, dann spielen die Bingo-Ballo mit dir. Und ich weiß nicht, soll ich das jetzt von dem Kampf schon erzählen, ja, was dann war? Also es war dann so, wie ich dann eben die Entscheidung getroffen habe ich dann eben irgendwie, also hat mir dann die Margit halt erklärt, so, und ob jetzt hast du halt den Heiligen Geist, und so, und ich dachte, ja, das ist super, das klingt gut, das ist safe und so, ja. Weil so mit so Eingebungen zu kriegen, ich bin ja wahnsinnig trainiert auf das gewesen schon, und das war irgendwie gut. Aber ich habe noch nicht können so richtig immer gut unterscheiden. Ja? Das war auch nicht leicht. Und es war so, dass sie immer wieder Phasen, also da, es hat Phasen gegeben, da habe ich mir Jesus total nah gefühlt. Und also, da, also Jesus war mir zuerst einmal viel näher, als diesen Vater überhaupt zu spüren. Der war für mich am Anfang überhaupt nicht greifbar. Aber ich war schon froh, dass ich Jesus habe. Ja. Und ich bin da halt weitermarschiert und es hat immer wieder angefangen, diese massiven Zweifel. Und immer wieder sind Sachen daherkommen, wo ich mir gedacht habe, ah, ich weiß nicht, und ob das Alte vielleicht nicht doch. Und dann habe ich mich einfach schlecht gefühlt, ich habe nicht gut geschlafen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber also, und dann habe ich dieses eine Lied von Hillsong gehört. Also ich habe dann angefangen, Worship-Songs eben zu hören. Das erste Lied, was ich überhaupt hören habe können, war von Eva, ein uraltes Vineyard-Lied, I'm learning to rest. Und ich dachte, ja, genau, jetzt muss ich lernen, einmal, wie das ist, so zu ruhen und einmal nicht mehr alles machen zu müssen und so. Ja, also so ist es halt dahingegangen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich springe ab von diesem Zug, habe ich, Margit, bitte betet für mich. Ja, aber das war, aber die waren wirklich 24 Stunden waren die online, weil ich muss dazu sagen, ich war ja allein. Ja. Der Harald, der hat ja sowieso geglaubt, jetzt hat es meinen Vogel rausgehauen. Ich meine, er hat es zwar nicht so gesagt, aber ich kenne ihn ja. Und ich bin halt ständig zur Margit gerannt und zum Helmut und so. Und ich habe wirklich dann gespürt, dass jedes Mal, wenn die für mich gebetet haben und wenn die da diese Cuts machen, ja, dass ich dann irgendwie wieder mit einem Frieden und mit einer Gewissheit dann auch wieder heimgegangen bin. Ja. Ja. Und dann hat die Margit gesagt, du Carina, ich habe eine super Idee. Ich kenne da jemanden, der kommt auch aus der Esoterik und der ist Christ geworden und den so sollten wir doch einmal uns treffen.
Genau. Magst du erzählen?
Ja. Und den haben wir dann eingeladen und wir haben uns in den Jugendraum gesetzt. Neutraler Ort. Und ich wollte einfach nur mal seine Geschichte hören, so wie ich jetzt meine Geschichte erzähle. Und er kommt daher und ich habe schon das so gespürt, so diese Energie. So, da haben wir jetzt eben einen Esoterikfall, der jetzt frisch Christ geworden ist und jetzt muss ich jetzt alles erklären. Irgendwie so. Und ich war so, wow, Moment. Und so. Und dann ist er gekommen mit einem Zettel mit ganz vielen Sachen, was halt alles verboten ist und diese ganzen Praktiken und Zauberei und Magie und da alles schön, vor allem säuberlich gelistet und so. Und was ich alles für Beschwerden habe. Und ich habe nicht so viele Beschwerden. Es geht mir ja eh gut. Was willst du von mir? Ja? Er war so übereifrig. Ich habe das schon verstanden, aber es war mir sehr unangenehm. Es war mir wirklich sehr unangenehm. Und ich habe mich ganz schön gewehrt. Er hat mich an meinen Vater erinnert, mit erhobenem Zeigefinger. So. Also es war schwierig. Und dann war was, soll ich das jetzt auch gleich sagen, mit der Homöopathie oder später?
Natürlich später.
Ja, gut, ja. Passt. Ja, jedenfalls, das war eine sehr einschneidende Geschichte mit ihm und die Margit hat dann Schadensbegrenzung gemacht. Sie hat dann gesagt, ja, du musst das aber alles überprüfen und es ist dein gutes Recht, dass du gewisse Dinge nicht annimmst und so weiter. Und das war total wichtig. Aber da waren halt dann auch wieder die Mächte am Werk. Aber was ich gemacht habe nach ihm, relativ rasch, war dann meine ganzen esoterischen Bücher. Das war so ein Haufen. Den habe ich zerrissen und alles in den Mülleimer geschmissen. Ja. Also da habe ich, also das habe ich dann gespürt, das muss jetzt sein. Und das war dann zu dem Moment, am Anfang war das schon mein Thema und du hast gesagt, ja, solltet man. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, also diese Scheidung, ja. Das habe ich überhaupt nicht aushalten können. Ich habe das noch nicht loslassen können, mein mir aufgebautes Wissen und was weiß ich noch alles. Ja. Aber das, kurz nach ihm war es dann für mich dann auch gar nicht mehr schwer, das zu tun. Also es hat mich schon weitergebracht. Ja.
Genau, also ja, es war ein spannender Weg, ja, und das war echt ein spannendes Erlebnis. Aber mir zeigt es auch, dass Gott ja uns zu nichts drängt, ja, weil das speziell das mit den Büchern, ja, dass man die wegwirft, ja, Gott gibt uns da auch die Zeit, die wir brauchen, ja, eben um diese Schritte zu gehen. Er will uns da auch nicht überrollen oder überfordern, ja. Es ist gut und wichtig und richtig, dass wir es machen, aber dass wir es zur Zeit machen, ja. Und ich habe das gut und richtig gefunden, so, ja. Dass das einfach dann passiert ist, wie du gesagt hast, okay, und jetzt passt's, ja. Und dass du dich da auch nicht drängen hast lassen von irgendwelchen Leuten, die halt glauben. Genau, ich würde gern noch zwei Punkte rausheben, was diese Kindschaft besonders prägt oder zwei spezielle Punkte, was es besonders wertvoll macht, ja, mit Gott zu gehen oder Kind Gottes zu sein. Das eine ist die Intimität. Also Gott will ja Zeit mit uns verbringen. Ein Papa will Zeit mit seinen Kindern verbringen und Gott ist unser perfekter Papa. Er ist der, der immer da ist und den wir immer anrufen können. Und anrufen meine ich jetzt nicht nur am Handy, sondern anrufen auf jede erdenkliche Art, ja, wie wir ihn halt anrufen, wenn es sein muss, ja, oder wenn wir es brauchen. Und dadurch, also weil Gott Zeit mit uns verbringen will, ist es sozusagen unsere Aufgabe zu beten. Weil Gebet ist Kommunikation mit Gott. Ja, so ist das. Ja. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Und ohne Kommunikation, wissen wir auch, stirbt eine Beziehung. Ja. Wenn da keine Kommunikation mehr da ist, auf welche Art auch immer, ja, das muss ja nicht nur mit Worten sein, es gibt ja viele Kommunikationsmöglichkeiten, aber ohne Kommunikation stirbt die Beziehung. Ja, und das ist einfach wichtig. Gott sehnt sich danach und wenn wir diese Beziehung aufrechthalten wollen, dann braucht es das einfach. Ja. So können wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken, so können wir auch seine Liebe für uns empfangen und kann sie bei uns ankommen. Das Schöne ist auch, dass wir mit allem zu ihm kommen können. Ja? Also es gibt für Gott keine Lappalien, keine Banalitäten und keine Unwichtigkeiten. Ja? Da gibt es eine schöne Bibelstelle. Da steht, in Philipper steht das, Philipper 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. In jeder Lage, ja. Wurscht, ob das jetzt eine mega schwierige Lage ist und eine wirklich lebensbedrohliche Lage oder ob es eine kleine Sache ist, ja. Ob es mich da jetzt, keine Ahnung, zwickt oder irgendwas ist, wo ich mir denke, naja, so wichtig ist vielleicht nicht. Trotzdem, ich kann trotzdem zu Gott kommen damit, ja. Wir haben das heute auch schon gemacht. Schnell am Telefon. Genau. Und bei Gott müssen wir uns auch nie vor Ablehnung fürchten. Ja? Er ist da, er will uns zuhören. Er wird nicht sagen, na geh bitte, mit so einer Kleinigkeit kommst du daher und stiehlst mir meine Zeit. So ist Gott nicht. Ja? Und zu dieser Intimität gehört auch dazu, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, wenn uns Sünden bewusst werden, dass wir das dann mit einer reinen, das heißt mit einer ehrlichen Herzenshaltung machen. Ja. Und was passiert dann? Wenn das ist, dann wird es immer Vergebung geben. Gott ist ein Gott der Vergebung. Ja. Und wenn unsere Herzenshaltung passt, dann kriegen wir die. Dann ist die frei zugänglich für uns. Und was passiert dann, wenn wir diese Vergebung erfahren können? Dann werden wir geheilt. Und das Schöne ist, dass auch Beziehungen geheilt werden. Ja, da, wo Beziehungen kaputt sind, das heißt nicht, dass ich jetzt mit dieser Person vielleicht wieder super eng werden muss. Ja, aber Vergebung ist wie ein, es führt in eine neue Freiheit. Ja, es macht mich frei, es macht mich heil und es heilt, es setzt auch den anderen ein Stück weit frei, ja, von dem, was da passiert ist. Ja, also Vergebung und diese ehrliche Herzenshaltung, mit der wir auch um Vergebung bitten und auch Vergebung aussprechen. Und das gehört alles in diese Intimität mit Gott hinein. Carina, du hast gesagt, am Anfang hast du dich sehr schwer dann, Gott als Vater zu erleben.
Ja.
Hat sich das geändert?
Ja, es hat sich schon geändert. Es ist so noch viel Luft nach oben. Aber, oh ja, also es ist ständiger Prozess und ständiges Wachstum, mhm. so irgendwie. Also sagen wir mal so, ich kann Gott jetzt gleichermaßen wahrnehmen wie Jesus, mhm. und ich kann ihn auch direkt ansprechen jetzt. Und ich habe schon immer wieder den Eindruck und auch das Gefühl und auch die Beweise, dass er mir zuhört und dass er für mich sorgt. Mhm. Also das schon. Ja, also da, ja, mhm. auf alle Fälle. Also es tut sich schon was. Diese besagte Person, die, von der ich vorher geredet habe, wir haben dann halt natürlich auch gebetet und so, und dann hat er gesagt, ich soll nachsprechen. Und dann hat er gesagt, Papa, und ich habe gesagt, ah, das macht nichts, das kommt noch. Also Vater kann ich sagen, Papa schaffe ich noch nicht. Das geht sich noch nicht aus. So ungefähr da stehe ich.
Ja, super. Aber es bewegt sich und es wächst. Genau, ich komme zum letzten Punkt, ja, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Und das gehört eigentlich zur Intimität dazu. Auch wenn es vielleicht für viele von uns nicht so klingt oder oft nicht so klingt. Und zwar ist das der Gehorsam. Der Gehorsam ist für viele von uns so ein Ouch-Thema, oder? So ein Gehorsam. Für mich gehört es trotzdem zu diesem Thema der Intimität dazu. Weil Unterordnung und Gehorsam dann auf eine gute Art passieren können, wenn da eine gesunde Beziehung da ist und wenn Vertrauen da ist. Und selbst wenn Gott uns mal diszipliniert, das ist auch so ein Unwort, Disziplin, ouch, ja. Was heißt Disziplin? Es heißt, dass er uns korrigiert und dass das manchmal auch weh tut, aber er tut es mit Liebe. Er macht so, dass wir davon profitieren und dran wachsen und reifer werden. Und das geht richtig gut, wenn es aus dieser Intimität herauskommt. Ja? Wenn ich spüre, boah, Gott meint es gut mit mir. Ja? Und ja, das ist jetzt richtig hart und richtig kostet mich was, aber ich kann es aus dem Vertrauen heraus annehmen, dass Gott es gut mit mir meint, weil er mein Vater ist. Auch da lese ich euch eine Bibelstelle dazu vor, aus Hebräer 12. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach, sprich nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Wunderschön, oder? Das steht so in der Bibel drinnen. Und das steht im Hebräer 12, Verse 10 und 11. Ja. Ja, also uns tut das oft so weh, ja, wenn wir erzogen werden. Ja. Und ich sehe es ja auch bei der Anna oder bei Kindern generell. Ja. Das ist oft so ein, es tut manchmal richtig weh, ja, und oder es schmerzt halt, ja, aber wenn dann die Liebe mit reinkommt und diese väterliche Liebe mit reinkommt und dieses Vertrauen unsererseits auch mit reinkommt, weil wir wissen, wer Gott ist und wie er ist und wie er es mit uns meint, dann kann auch das gut gelingen, ja. Auch wenn es ein schwieriges Kapitel ist für uns Menschen. Ich glaube, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Liebe einerseits und Unterordnung und Gehorsam andererseits sich nicht widersprechen, sondern ein Stück weit sogar zusammengehören. Ja, dass sie kein Widerspruch sind. Und dass wir durch diesen Gehorsam in der Liebe Gottes auch drin bleiben. Ja, was meine ich damit? Unterordnung und Gehorsam sind wie ein Schutzmantel, ja? Den wir vielleicht nicht immer verstehen oder vielleicht erst im Nachhinein verstehen, aber diese Unterordnung durch Gottes Autorität bewahrt und beschützt uns auch vor Dingen. Ja? Und das kostet uns was? Es kostet uns vielleicht, dass wir liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben, dass wir was tun, was uns Überwindung kostet vielleicht, oder dass wir auf Dinge verzichten, die wir sonst tun oder uns aneignen würden oder was auch immer das ist. Ja. Und ich habe da dieses Bild vom Hund genommen. Ja. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Hund, darum hat mich das auch angesprochen. Ja. Aber ich habe auch dieses Bild genommen, weil es das irgendwie ganz schön ausdrückt. Ja. Dieser Hund ist an einer Leine. Und normalerweise, also wenn das eine gesunde Beziehung ist zwischen dem Besitzer und dem Hund, dann ist das auch eine liebevolle Beziehung. Ja. Ich habe letztens im Park einen Mann gesehen, der hat seinen Hund nicht liebevoll behandelt und das ist nicht gut. Ja. Also finde ich grauslich. Ja. Aber normalerweise, wenn ich einen Hund habe, dann mag ich diesen Hund und behandle ich ihn gut, ja? Und liebevoll. Ja? Aber auch dieser Hund muss lernen, sich unterzuordnen, oder? Und gehorsam zu sein. Und das ist wichtig für den Hund. Weil wenn er das nicht lernt, dann wird er entweder ein Raufbold, ja, der jeden Hund anhupft und mit ihm Sachen macht, oder gar Leute anhupft und unangenehm wird, ja. Oder er läuft ständig weg, ja, oder er wird zum unausstehlichen Keifer, wie unser Nachbarhund, der nur keift die ganze Zeit, ja. Solche Sachen, ja. Also dieser Hund wird unangenehm, ja. Aber wenn er das lernt, sich unterzuordnen und auch gehorsam zu sein, dann ist das wie ein Schutz für ihn, aber auch für die anderen, für die Menschen, für die anderen Tiere, die da herumlaufen und so weiter. Ja. Also es ist jetzt nur ein Bild natürlich, ja, aber es ist irgendwie ein schönes Bild. Und es heißt ja nicht, dass dieser Hund nichts darf. Ja. Der kriegt manchmal die lange Leine, manchmal ist er sogar weg von der Leine. Der hat viele Freiheiten auch, aber er weiß auch genau, wo sein Schutz ist und wo seine Unterordnung ist. Ja. Und bei Gott ist es eigentlich ist ein schönes Bild irgendwo dafür, ja, dass wir uns auch in diesen Schutz reinbegeben sollten. Und die Frage ist halt, wie gehen wir um mit diesem Thema Unterordnung und Gehorsam? Ja? Sind wir demütig oder sagen wir, mein Wille geschehe oder dein Wille geschehe? Ja, das ist da immer die Frage halt. Erkennen wir es an, dass Gott als Vater auch Autorität über uns hat? Ordnen wir uns dem unter? Und dass es gut ist, weil er es eben gut mit uns meint und nicht böse. Und begeben wir uns dann auch freiwillig in diesen Schutz und unter diese Autorität hinein. Ja? Und auch da ist Jesus wieder unser Vorbild. Auch für ihn war Unterordnung ein Thema. Er hat das ja auch laufend gemacht. Ja? Er hat sich dem Willen Gottes untergeordnet. Er war gehorsam. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es auch für ihn Herausforderungen gegeben hat. Ja? Das schönste Beispiel dafür ist Gethsemane, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da hat er zu Gott gesagt, hey, wenn es irgendwie geht, will ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ja? Aber dein Wille geschehe. Ja? Und er hat gewusst, was kommt. Ja? Aber dein Wille geschehe. Er hat es freiwillig gemacht. Er hat sich untergeordnet, freiwillig. Und auch ein schönes Thema ist auch die Taufe von Jesus, wo Jesus zum Johannes kommt. Und ich lese euch vor, was da steht. Ja? Im Johannes 3 steht das, im Vers 14. Das finde ich voll spannend. Da steht Folgendes. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen, also sich taufen zu lassen. Da hat er gesagt, der Johannes sagt dann zu Jesus, eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden. Und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Und das ist wunderschön, ja, wie Jesus sich Gott unterordnet und seinem Willen folgt und wie sich dann der Johannes dem Willen Gottes und dem Willen von Jesus unterordnet. Ja. Also das sind zwei wunderschöne Beispiele eigentlich in einem Vers, ja, wie diese Unterordnung und dieser Gehorsam auch funktioniert. Ja. Und der Johannes hat sich gedacht, das ist völlig verkehrt, ja. Das ist falsch, hat er sich in dem Moment jetzt offensichtlich gedacht. Ja. Es müsste umgekehrt sein.
Oder er hat es gefühlt.
Manchmal
fühlt man ja irgendetwas.
Genau, und oft passiert uns das ja auch, wo du denkst, na, das ist jetzt aber völlig verkehrt eigentlich, oder? Und hinterher weißt du, es war genau richtig. Ja? Und Gott hat es besser gewusst. Ja? Und es war gut, dass ich mich untergeordnet habe. Ja? Und das ist ein wunderschönes Beispiel, ja? wo der Johannes sich denkt, was will er von mir? Ja? Es ist eigentlich verkehrt rum. Ja? Aber nein, es war richtig rum, weil es war Gottes Wille. Und Gott hat das größere Bild gehabt. Carina, magst du uns als Abschluss noch ein Beispiel erzählen? Irgendwas erzählen, wo du gemerkt hast, diese Unterordnung ist nicht so einfach, aber sie ist gut.
Also Unterordnung ist in meiner alten Realität Gehorsam das Unwort schlechthin, weil wir sind ja alle Freigeister und Schöpfer und so, ja. Und es regiert das, was man fühlt, weil in der Esoterik-Szene fühlst du ja mit dem Herzen sozusagen und das, was dein Herz sagt, ist die Wahrheit. So, das habe ich halt, da bin ich halt 100 tausend Millionen Mal in die Irre gegangen, wegen diesem Gefühl. Ich möchte jetzt doch deswegen mit der Taufe sagen. Und zwar, ich habe halt da den Weg mit Jesus begonnen und es waren halt diese spiritueller Kampf um mich. Die Margit hat mir dann auch gesagt, naja, eine weitere Möglichkeit und ein Schritt, um sozusagen dem Teufel die Tür vor der Nase zuzuschlagen, wäre, sich taufen zu lassen. Und das habe ich dann schon verstanden. Und es hat mich bewegt und ich habe es in mir bewegt und so. Und ich hatte dann so das Gefühl, ja, Sommer oder so wäre irgendwie nicht schlecht. So, dann kam alles anders, weil dann wurde die Melina ins Krankenhaus gebracht. Dann kam diese Diagnose mit den Nieren. Und ich habe in dieser Zeit zu Hause wirklich dann mehrere Male noch mich wirklich auf die Knie geworfen und mich zu diesem Hillsong I Surrender, Jesus, mein Leben übergeben. Gesagt, ich kann nicht mehr, das kannst nur mehr du machen, ich schaff's nicht. Und die Melina kam dann aus dem Kaiser-Franz-Josef-Spital heraus mit einer kurierten Gesichtslähmung, aber mit dem Auftrag, wir müssen uns beim AKH melden, weil das muss jetzt weiterhin ambulant betreut werden. Und es war am 5. Dezember 2018, wo ich in der Kindergruppe stand und der Harald ruft mich an in der Kindergruppe und sagt, die Melina muss stationär aufgenommen werden, die hat einen wahnsinnig hohen Blutdruck und die müssen das jetzt mit Medikamente runterdrucken, weil das ist schon lebensgefährlich. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, die nächste nämlich. Und dann habe ich die Margit angerufen. Ich bin dann raus aus der Kindergruppe, sie haben mich gleich lassen, also heimgehen lassen. Die Margit angefleht und habe gesagt, bitte, wir müssen uns treffen. Es war an einem Mittwoch, glaube ich, weil da warst du daheim. Und ich habe dann ganz klar immer wieder stetig mit einer liebevollen, auf eine liebevolle Art und Weise, lass die taufen, lass die taufen, lass die taufen jetzt. Ich so, wow. Was jetzt? Ich weiß nicht und so. Und dann war ich bei der Margit und ich habe halt geheult und alles mögliche und ich habe das gesagt und die Margit schaut mir an und sagt, naja, dann machen wir es, oder? Ich habe gesagt, okay. Dann hat sie gesagt, ja, also wir können das, ich habe gesagt, wo soll man das machen? Ich habe mir das immer vorgestellt draußen und so hat sie gesagt, nein, in der Badewanne ist so total völlig wurscht. Ich habe gesagt, okay. Naja, dann hat sie gesagt, so soll ich schon mal das Badewasser einlassen. Weil ich habe gewusst, ich habe mit Harald ausgemacht, ich komme dann ins Krankenhaus. Das war für mich völlig klar. Ich muss da zu meinem Kind, ja. Und die Margit hat dann schon langsam das Badewasser eingelassen. Sie hat mir dann ein Pyjama von ihr gegeben. Ich habe mich dann umgezogen und so. Und ich habe gemerkt, wie es da drinnen, in mir, um mich herum, wie es da abgeht, ja. Dieser Kampf, ich kann es gar nicht mehr so beschreiben. Sie hat gesagt, sie hat es total gespürt. Also es war bis zur letzten Sekunde ein Ringen darum, mache ich es oder mache ich es nicht, obwohl ich gewusst habe, ich muss es machen und ich will es machen. Und es war so klar für mich, aber irgendwie ging es nicht. Es war so, oh. Und die Margit, ich meine, sie hat wirklich gewartet, bis ich gesagt habe, so, und jetzt, ich bin schon in der Badewanne drinnen gesessen. Es ging nur mehr um diesen Akt, ja. Und ich habe mich müssen wirklich verabschieden von dem alten Leben und dann sagen, und jetzt mache ich es. Aber es war so cool nachher. Ich bin mit nassen Haaren ins Krankenhaus gefahren, weil ich mich sofort umgezogen und bin los. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so einen Schutz um mich herum. Es war wirklich cool. Und das Ärgste war, dass ich dann, die Melina war nämlich da mit noch zwei anderen Mädels in einem Raum zuerst. Und die eine war Jugendliche, die war total verzweifelt und ich bin dann einfach hingegangen zu ihr und habe gesagt, hey, soll ich für die beten? Ich habe gedacht, was mache ich denn da jetzt überhaupt? Das war total schräg. Also, aber ich habe einfach gewusst, weil diese Energien in dem Krankenhaus und so, die haben mich, ich habe das alles so stark gespürt, alles. Und es ist jetzt so, also Gott schützt mich davor, ja? Er schützt mich vor diesen Wahrnehmungen, auf die ich früher stolz war. Aber jetzt bin ich beschützt davor und auch die Melina. Und die Melina, die ist ja den Weg gleichzeitig mit mir gegangen. Ja. Und wir haben gleichzeitig diese, diese Kämpfe gehabt. Immer wieder hat sie gesagt, Mama, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob sie Jesus wirklich gibt. Also wie oft hat sie gewarnt und gesagt, Mama, ich weiß nicht. Also, ja. Also das war gehorsam. Und das Zweite war das noch mit der Homöopathie. Das habe ich dann in den Heilungsräumen geschafft. Da habe ich auch gewusst, jetzt muss es sein. Und die haben mir dann versichert, dass mir das, wenn ich das jetzt loslasse, weil das eben nicht von Gott kommt, dass ich da das tausendfach zurückkriege. Also ich kann nur glauben und vertrauen.
Genau. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Thema Taufe, ja, dieser Kampf. Ja. Also ich habe das wirklich auch ganz stark gespürt. Und das ist ein Kampf, ja. Ja, also und es war wirklich, wirklich real und wirklich spürbar. Und auch der Sieg war dann spürbar, ja. wie es dann gemacht war und wie man gemerkt hat, wow, ja, jetzt ist es geschafft. Und es war wirklich ein notwendiger Schritt, ja, und ein guter Gehorsamsschritt. Ein wertvoller. Ja, das war's von meiner Seite. Wir werden noch Abendmahl feiern, Babsi, gell? Und danach gern noch beten, wenn ihr irgendwas habt, mitgebracht habt, wofür wir beten sollen. Oder auch Sachen, die wir jetzt da geredet haben, wenn ihr euch irgendwas angesprochen habt oder irgendein Thema aufpoppt bei euch, dann kommt's einfach, dann beten wir dafür. Ja?